Meine Damen und Herren, wir kommen zum Schluss. Erstmal habe ich ja noch mein Versprechen und meine Pflicht vom letzten Mal einzulösen. Also was da im die Daten hatte ich ja schon hingeschrieben für das Wintersemester. Jetzt muss ich noch sagen, wie es heißt. Also die Vorlesung heißt Person und Glaube zur Fasslichkeit der Wahrheit. Und das für das Seminar, da habe ich als Lektüre, schlage ich vor, was ist Philosophie? Das lasse ich auch nochmal durchgehen. Ich habe die Reklamnummer hingeschrieben, schon weil sie also so schön symmetrisch ist. Das wird dann einfach durchgucken, wenn es niemand also zu lange behält, obwohl wir haben ja Zeit miteinander, dass man da hineingucken kann. Wir haben beim letzten Mal so irgendwie so mittendrin aufgehört bei der Sache mit der Gottes- und der Menschenliebe, der Nächstenliebe. Möchte jemand von Ihnen noch etwas nachtragen, einwenden, ergänzen, nachfragen? Sonst machen wir da ungefähr weiter. Es ging ja darum, dass das ein altes Problem in der Religion ist. Wird der Einzelne, wird der Mitmensch geopfert im Blick auf das Absolute? Oder wird das Absolute geopfert im Blick auf das Endliche? Buber hat das ja so probiert, dass er gesagt hat, die Linien von Ich und Du, die schneiden sich im ewigen Du. Wobei die Frage ist, wie das gehen soll. Wenn ich eine Linie durch drei Punkte bestimme, dann ist sie de facto eben doch durch zwei Punkte bestimmt. Entweder bleibe ich dann hier im endlichen Du und frage mich, warum soll ich weitergehen, oder ich bin hier durch gleich beim ewigen Du und wo bleibe ich beim endlichen Du? Wie soll das gehen? Es gab dann zu seinem 100. Geburtstag eine Buber-Tagung in Beersheba, wo einer der Leute dann auch extra gesprochen hat über das Paradox, das buberische Paradox, der durch drei Punkte bestimmten Linie, aber mit dem Wort Paradox ist das auch nicht zu retten. Ich meine eben, es geht nicht, wo entweder eben das dann darauf hinausläuft, dass ein Feuerbachsches, dass Gott eigentlich so die Tiefe der Mitmenschlichkeit ist oder dass der andere nur so im Durchgang zu Gott erscheint. Die Scholastik nannte das Finis Intermedius, Zwischenziel. Gut, Zwischenziel ist nicht so schlimm wie Mittel, aber es ist auch nicht viel besser, wenn man da einfach weitergeht. Und das wird zum Beispiel deutlich bei dem augustinischen Alternative Uti und Frui, wo dann Augustinus sagt, Gott soll ich Frui genießen und alle anderen Dinge sollen wir Uti gebrauchen auf Gott hin. Und dann liest er eben beim heiligen Paulus, dass der schreibt, ich glaube im Brief an den Philemon oder an den Timotheus, er freut sich bald wieder zu ihm zu kommen und ihn und die Freundschaft zu genießen. Und dann sagt er, ja, was macht da jetzt der heilige Paulus? Und dann schreibt er doch glatt hin, ja, hier meint er eben Frui fast so wie Uti oder im Sinn von Uti. Das halte ich nun für keine Lösung. Und deswegen war ja mein Vorschlag hier an der Stelle, das mit einzuführen und zu sagen, ich gehe mit dem anderen auf Gott zu. Und Gott kommt durch den anderen zu mir in beiden Richtungen und ich gehe direkt auf Gott zu und Gott geht direkt auf mich zu und zugleich gehe ich noch mit Gott auf den anderen zu. Sodass dann, wie ich gesagt habe, keiner Mittel ist, jeder ist Mittler und jeder ist Ziel. Sodass, meine ich mit, und außerdem wäre darin eben dann auch das mitgegeben, wenn zwei sagen eben nicht mit, weil jeder zum anderen ja bloß du sagt. Da gibt es ein Wir erst, wenn sie sich gemeinsam auf ein Drittes richten oder auf einen Dritten, wobei die Chance der Dritte die ist, dass bei einem Ding, das ich hier hintäte, ein Gegenstand bloß, dass das Ding kein Mit erlaubt. Das kann auch kein endgültiges Ziel sein, sodass es dann praktisch doch bloß ein Umweg oder ein Mittel wäre. Und damit ist das eigentliche Ich-Du nicht aufgehoben und damit kommt kein Mit zustande. Ich kann nicht mit einem Ding auf das Du zugehen. Ich kann zwar mit dem Du auf das Ding zugehen, aber nicht mit dem Ding auf das Du. Das geht nicht. Wenn das auch eine Person ist, dann kann jeder der Dritte sein, der sich freut, dass die beiden anderen eins werden in ihrer gemeinsamen Sorge um einen. Und jeder kann zugleich mit jedem seine Hochzeit feiern und dort zu zweien auf einen zugehen. Das war ja wichtig, zu zweien auf eine Wirklichkeit zuzugehen, weil die Wahrheit erst mit zweien losgeht. Das hat mir öfter schon so gemalt, wenn ich, sage ich mal, also so die Wirklichkeit und jemand guckt von hier drauf und guckt von dort drauf. Erst wenn ich vom anderen etwas anderes höre, als ich selber sehe, kann ich meine völlig richtige Erfahrung richtig interpretieren. Vorher interpretiere ich sie nämlich als die eine totale Erfahrung, wenn ich ihm geglaubt habe, dann interpretiere ich sie als eine Teilerfahrung, meine Erfahrung, sodass ich damit natürlich der Wirklichkeit näher komme. So wie man nur mit zwei Augen, die was Verschiedenes sehen, räumlich sehen kann und plastisch sehe, so sieht man eben erst zu zweit, kommt man überhaupt auf die Idee, von Wirklichkeit zu reden, sonst würde man jede Erfahrung für die Wirklichkeit halten. Man würde keinen Unterschied zwischen Gottes Bild und Gott machen. Wie sollte man da drauf kommen, wenn man da alleine säße? Wäre gar kein Grund. Sondern erst wenn ich auf jemanden treffe, der vom selben was Verschiedenes sagt, situiert das meine Aussage. Und das gilt ja jetzt nicht bloß hier, das gilt ja auch für mich selber, für den Blick auf alles, was man hat oder so. So dass also hier der Vorteil ist, die zwei können sich zu zweit auf den Dritten richten und da kann jeder eben das sein, ich, du, jeder jetzt Gott hinmalen, nicht? Ich und Gott auf das Du, Gott und Du auf das ich und Du auf Gott und so hat das sein Spiel. Die Schwäche bei dem Bild, richtige Bilder gibt es halt nicht, ist, dass das hier alles so die gleiche Entfernung hat. Aber das sagt halt die Gleichheit der Intensität oder so etwas. Ich habe dann auch schon Leute gesagt, von mir aus malen sie das offen, einen rechten Winkel, die schneiden sich dann nur im Unendlichen, aber so weit ist nun Gott auch wieder nicht weg. Er ist uns ja näher als unsere Halsschlagader nochmal. Also insofern, alles lässt sich eben nicht in ein Bild stecken. Das ist also die Grenze bei diesem Bild, dass die Verschiedenheit der Personen nicht deutlich herauskommen. Nicht? Der Vorteil ist, dass es dieses miterklärt. Und wo ich dann eben ja sage, immer auch im Blick auf Mystik oder so, es gibt eben zwei Sorten Eins. Es gibt das einfache Eins und es gibt das Miteins. Und das Miteins ist das Lebendige, weil schon für die simple Identität gilt, wie Heidegger in Erinnerung an Platon sagt, dass dasselbe mit sich selbst dasselbe ist. Also Identität ist schon ein vermittelter Zustand. Identität gibt es nicht unvermittelt. Der Stein, auch beim Stein gibt es die Identität nicht unvermittelt, der Stein weiß von nichts, der liegt da als Stein darum, aber für mich ist er derselbe Stein wie vor 3 Minuten. Also läuft da die Vermittlung über mich. Aber im Stein ist er gar nicht da, während bei der Selbstidentität dasselbe ist mit sich selbst dasselbe. Da ist dann unmittelbar die Vermittlung in der Unmittelbarkeit drin. Und dieses Gesetz gilt dann natürlich auch für solche Formen. Also meine ich, ist das mit eins reicher, wie man überhaupt philosophisch sagen muss, die Eins hat es in sich. Die ist gar nicht so simpel, wie die Leute denken. Die meinen, eine Eins ist halt eine Eins und kompliziert wird es erst mit zwei. Nein, ein Eins, das sich als Eins weiß, ist schon kompliziert genug. Weil eben es für sich selbst, mit sich selbst dasselbe ist. Und das in dieser Begegnung steht. Also wenn man das so entwickelt, dann muss keiner Mittel sein und geht dann unter, während eben bei dieser nochmal bei der drei bestimmten Linie ein Punkt wegfallen muss, wenn ich sie so anordne in der Form. Und so sollte man eben dann auch nicht Mittlertum denken, sondern es gibt, jeder ist unmittelbar zu Gott, so wie nach diesem berühmten Wort von Ranke, jede Generation und jede Epoche unmittelbar zu Gott ist und zugleich ist sie immer noch vermittelt über andere Zeiten. Zum Beispiel für die biblisch-christliche Tradition, für die Christen ist alles, also auch diese Mitte der Zeit in Jesus Christus ausgerichtet, vor ihm oder nach ihm. Und für die Juden ist es so, dass es immer noch vor der Wiederkunft ist, und vor der Ankunft des Messias ist. Also auch dort gilt immer diese Doppelpoligkeit, rückbezogen auf den Anfang Vorblick auf die Zukunft, sodass die Gegenwart nicht einfach punktuell für sich darum steht, sondern immer noch mal eingeordnet ist. Und so ist man in dieser Weise eingeordnet und deswegen heißt auch das Gebet der Christenheit nicht mein Vater, sondern unser Vater. Mein Vater kann ich nicht von meiner Projektion unterscheiden. Aber unser Vater und dann jeder seine persönlichen Erfahrungen, das würde gehen. Also hier nehme ich keinen als Mittel, ich nehme dankbar seinen Dienst als Vermittler an, biete ihm meinen Dienst der Vermittlung an und habe zugleich noch die Unmittelbarkeit, die hineingehört. Und das ist vielen nicht klar. Ich habe schon davon gesprochen, dass nach meiner Überzeugung das ohnehin das Hauptproblem in der Neuzeit ist. Nietzsche, Marx und all die Leute sind gegen einen Mittler. Gegen Gott allein hätten sie nicht unbedingt so viel, kommt mir vor. Aber gegen einen Gott, der uns dann zu anderen Menschen schickt, da haben sie schon Probleme damit. Dass das eigentlich drin steckt. Und das natürlich noch mehr, wenn die das nicht so denken, sondern als jemand, der hier dann so dazwischen sitzt und dann da irgendwie den Fluss unterbrechen kann oder so ähnlich. Aber so ist ja eben Mittlertum nicht zu denken in der Kirche, auch wenn das natürlich manchmal so aussieht, dass es so aussieht, als wären die armen Laien da, also den machtgierigen Priestern ausgeliefert, was man da alles hören und lesen und erleben kann. Also dass das natürlich da mit drin steckt, nochmal eben noch so setzen, wie wer das Kreuz hat, segnet sich zuerst oder so. Menschen sind wir halt. Und man muss ja nur wissen, wie man selber am Schräubchen dreht, sobald jemand zu einem sagt, er mag einen. Und die gefährlichste Form von Macht ist sicher religiös-geistliche Macht. Nochmal, also da muss man sich wohl nichts wundern. Einfach so. Also dass das mit drin steckt. Aber im Modell ist es genau dieses Kreisen und dieses Spiel, das dort hineingehört. Und dann hat man ja auch schon angesprochen, diesen Satz von Thomas, dass er sagt, etwas wollen heißt immer etwas für jemand wollen. Der eigentliche Motor beim Etwas wollen ist nicht das Etwas, sondern der eigentliche Motor ist der jemand, für den man das Etwas will. Auch in dem Fall, wo man es für sich selbst will. Denn es ist gar nicht so selbstverständlich, dass man sich was gönnt. Weil man sich zwischendurch nämlich nicht leiden kann. Also deswegen steckt das da auch nochmal drin. Aber dieser Gedanke, dass das Personale vor dem Sachhaften kommt. Die Liebe des Wohlwollens, für den man etwas will, rangiert vor der Liebe des Etwaswollens. Das ist auch wert zu meditieren, dass das nochmal drin steckt. Weil wir so geneigt sind, durch die ganze Tradition zu sagen, Subjekt, Objekt und Person und Sache oder so gegenüber, stimmt nicht so ganz. Also diese Schwebe, die dann hier hineingehört und gegeben ist, sodass es gerade nicht um die Flucht des Einsamen zum Einsamen geht, wie in diesen Monos-Mystiken, sondern es geht immer um eine Dialogik, wobei die Dialogik immer nur eine Dialogik ist, wenn das Wir sich gemeinsam um den Dritten kümmert. Wenn ich den Dritten nur, nochmals sage, wenn ich den Dritten nur als Umweg benutze zum Anderen, dann ist er gar nicht wirklich gemeint und dann hat sich gerade die Gemeinsamkeit nicht eingestellt. So nur im Maß, wie es den beiden wirklich um den Dritten geht, sind sie wirklich eins. Das ist das Problem, ob es überhaupt einen Egoismus zu zweit gibt oder ob das nicht dann immer schon ein zweiter Egoismus ist. Das müssen wir einfach mal durchdenken, durchmeditieren. Natürlich, im ersten Blick sieht das so aus, wir zwei und die anderen alle draußen, aber die Frage ist, wie geht das auf die Dauer? Steckt da nicht schon das drin, was sich da früher oder später zeigt, dass es natürlich dann doch ein zweiter Egoismus ist? Weil er nur in dem Maß wirklich gemeinsam wäre, wie es ihm um den Dritten geht. Eben keine Lösung ist, zusammen den Dritten haben wollen. Dann haben wir nämlich genau das, was René Girard schildert, dass er sagt, unsere ganze Unfriedlichkeit kommt von dort her, dass wir nachahmend leben. Und das kann man in jedem Kinderzimmer sehen. Spielzeug liegt unbeachtet in der Ecke. Es muss nur eins das nehmen, sofort willst du das andere haben, nicht? Weil nur das, was wert ist, was andere wollen. Nicht, was man selber will. Da weiß man nicht, ob es wert ist. Deswegen gucken wir auch die Leute bei der Zeitung, was in oder out ist. Nicht? Nicht, dass sie auf einmal noch mit dem Gartenzwerg von gestern im Arm erwischt werden. Das wäre ja fürchterlich. Ne? Also muss man immer wissen, wo man dran ist. Und das muss man also irgendwo erfahren. Das heißt, es geht nicht um den objektiven Wert der Dinge, sondern es geht darum, was die Dinge anderen wert sind, wie bei den Briefmarken. Nicht beim Sammeln oder so. Also, es muss mir im Ernst um die andere Wirklichkeit gehen, damit das überhaupt funktionieren kann. Es ist, ich finde das immer spannend, wie so Dinge rein logisch schon einfach aufgehen. Da muss man gar keine also moralischen Ermahnungen machen, sondern von der Struktur her ist das schon so. Eigentlich, wenn man das so sieht. Also, dass man das also hineinnehmen muss. Und deswegen taucht dann ja auch nochmal, wie ich das sage, also jetzt das Problem von Einssein und Gemeinsamkeit auf. Das ist tatsächlich das nochmal hineingehört. Wollen wir wirklich eins sein oder wollen wir gemeinsam sein? Sind wir wirklich aufs Eins aus oder aufs Miteins? Und da ist dann natürlich von diesem berühmten Bild aus dem Gastmahl zu reden, vom Aristophanes, mit diesem Mythos, dass wir angeblich Hälften sind und die zweite Hälfte suchen. Und wo dann Aristoteles in seiner Platonkritik schreibt, wenn das so wäre, dann müsste entweder eine Hälfte zugrunde gehen oder beide Hälften. Zugunsten des neuen Ganzen. Was er weglässt, ist, dass diese Kritik schon im Gastmahl von Platon selber drin steht. Den trägt nämlich dort schon der Sokrates vor, mit Berufung auf die Diotima, die das sagt. Und das will ja was heißen in dieser Männergesellschaft. Der Sokrates beruft sich auf eine Frau, die ihm das erklärt hat, das klar gemacht hat, sagt, nein, wir wollen nicht das Ganze, sondern wir wollen das Gute. Und bringt als Beispiel zum Beispiel eben Soldaten im Krieg verwundet und die dann Wundbrand haben, die lieber ihr Gliedmaße opfern, um dann wieder gesund zu sein, als eben ganz zu sein. Und nimmt damit also 300 Jahre vorweg, sage ich immer, was Jesus später auch sagen wird, wenn dich dein Auge ärgert, reiß es aus, lieber ohne Auge in den Himmel, als mit Auge in die Hölle. Und mit dem Arm führt das auch noch durch. Also dass es gar nicht um Ganzheit geht, sondern es geht um das Gute. Und nicht einfach nicht um Ergänzung, sondern um das Gute, um das Mitsein. Wobei dieses Mitsein gerade voraussetzt, dass ich nicht der andere bin. Wenn ich der andere wäre, könnte ich ihn ja nicht mehr lieben. Ich meine, nur mit der Selbstliebe, aber der Pfiff war ja gerade, dass ich jemand anders liebe. Denn bei der Selbstliebe hat man das Problem, dass das Entzücken an sich selber eher komisch und das Leben und Sterben für sich eher tragisch ist. Während das Entzücktsein vom anderen und das Leben und Sterben für jemand anderen in Ordnung ist. Also hat Liebe diese Erfüllung in der Gestalt, auf den anderen zuzugehen, statt auf sich. Und wenn das also dann wieder bei mir landete, wäre es ja gerade nicht. Also natürlich, was wären Liebende, wenn sie nicht eins wären, aber was wären sie, wenn sie nicht zwei wären? Genau diese Dimension dort hineingehört und dasselbe aufs Religiöse übertragen, dass dort eben Himmel bedeutet Anbetung und Lobpreis und Gott betet sich selber nicht an. Sodass also hier man Himmel beschreiben muss als die deutlichste Unverwechselbarkeit von Gott und ich. Verbunden mit der Freude daran. Wo dann dieses Gebet hingehört, was da angeblich Herr Augustinus gesprochen haben soll nach irgendeinem mittelalterlichen Autor. Gott, ich liebe dich so, dass wenn ich Gott wäre und du Augustinus, ich lieber Augustinus sein wollte, damit du Gott sein kannst. Also diese Geschichte, ich unterscheide mich von Gott und gönne es Gott, dass er Gott ist. Das wäre so eine Umschreibung für das, was Anbetung heißt. Und Lobpreis. Und das, meine ich, ist die deutlichste Unterscheidung zu dem, was sich manche Leute unter Mystik vorstellen, dass so das Salzmännchen da ins Meer spaziert oder so. Da ist dann nichts von Anbetung, wenn ich mich im Meer auflöse. Und wenn man das nimmt, dann muss man eben auch diesen Satz Gottes Liebe nochmal neu lesen, dass man sagen muss, dass Gott sowohl die Liebe wie Gott bleibt, dann kann er nicht erst und vor allem die Schöpfung lieben. Wenn das halbwegs stimmt, was wir da bis jetzt durchdacht haben, dann muss dasselbe nochmal auch für Gott in sich gelten. Ich kann Gott nicht als den beschreiben, der da allein und einsam rumsitzt und sich entweder langweilt oder jemanden sucht zum Lieben und dann Geschöpfe schafft. Obwohl einem das immer wieder begegnet, nochmal auf hohem Niveau bei Hegel nochmal. Der sagt, ohne die Schöpfung ist Gott nicht Gott. Mit ganz starken Ausdrücken, Gott in sich, das ist ein erbauliches Spiel, da wird es nicht ernst mit dem Schmerz und dem Leben und dem Sterben, sagt er, das ist alles keine Realität, ernst wird es erst mit der Schöpfung. Sondern, dass ich hier umgekehrt sagen muss, nein, es ist so, dass Gott natürlich von Ewigkeit her die Welt hat schaffen wollen, aber dass er sie schlechterdings freischafft. Und deswegen ist ja hier das Problem, diese größte Nähe bei größter Ferne zum Plotin. Diese fantastische Philosophie des Neuplatonismus, also Plotin, der dann sagt, Gott ist das Gute, das fließt aus wie eine Lichtquelle, wie eine Wasserquelle. Bonum diffusivum sui heißt der auch, das Gute will von sich aus ausfließen. Aber wenn das von sich aus ausfließt, dann fehlt im Guten gerade das Entscheidendste, was hineingehört, nämlich die freigebigste Freigebigkeit, so wird es Dunscotus ausdrücken. Also Freigebigkeit natürlich, die Quelle fließt aus und das Licht strömt aus. Aber hier wird das, was Freiheit ist, ein reines Naturgeschehen. Deswegen ist das so ungeheuer nah dran, ich kenne keine Philosophie, die da näher dran ist, an dieser biblisch-christlichen Wahrheit, aber zugleich um einen Abgrund nochmal geschieden, weil es dort so als ein reines Naturgeschehen ist. Natürlich kann ich mir nicht vorstellen, dass Gott schwankt zwischen Egoismus und Liebe und sich dann für die Liebe entscheidet. Das ist natürlich Unfug, das geht nicht. Aber ich muss diese völlige, und deswegen doppelt Scotus an der Stelle, muss ich reden von der freiesten Freigebigkeit, um das nochmal zu unterscheiden von dem, was der Neuplatonismus macht. Das dann immer wieder auftaucht. Und das dann ja auch konsequent dann eigentlich die Fortsetzung hat, wie bei Spinoza auch und so, und auch beim späten Fichte, dass er gesagt hat, eigentlich liebt Gott sich selber in all dem. Und sowas ist dann ja auch bei solchen Metaphysikern zu lesen, dass es in der Form geschieht, während man sagen muss, natürlich, Gott braucht uns überhaupt nicht. Das ist wahr, er ist nicht weniger göttlich, wenn er nicht geschaffen hat. Aber hier kommt diese Dimension noch dazu, die hier gegeben ist, dieses Selbstsein und Werden, was hier geschieht. Und das drückt Dante aus in einem Text über die Schaffung der Engel, wo er dann sagt, nicht weil du da was nötig hattest oder so, sondern weil du wolltest, dass dein Widerschein, also dein Abbild, selber subsisto sagen kann, ich stehe in mir, hat sich deine Liebe nochmal in neuen Lieben gezeigt. Diese Formel, die dort hingehört dann. Das drückt, also es ist völlig frei und nur wenn Gottes Schaffen frei ist, können wir frei sein. Denn Freiheit kommt nur durch Freiheit zustande. Die Emanationsgeschichten kennen keine Freiheit, die Emanationstheorien. Nochmal, aus Notwendigkeit kann nicht Freiheit hervorgehen, sondern nur aus Freiheit kann Freiheit hervorgehen. Wenn also Gott mit Notwendigkeit schaffen kann, wären wir nicht frei und eine Würde hätten wir auch nicht, wenn wir ihm einfach von seiner Not und Einsamkeit abgedrungen worden wären. Sondern wirklich um unser Selbstwillen, und das gibt uns ja erst die Freiheit, wirklich um unser Selbstwillen können wir erst da sein, wenn Gott uns überhaupt nicht seinetwegen schafft, sondern rein unseretwegen. Sie sehen, wie hier wieder so ein Fall ist, wie man erst durch das Durchgehen, durch die erste Tatsache gegenüber Leuten, die sagen, dass Gott uns braucht, das garantiert unsere Würde. Wie kann man so einen Satz sagen? Die Griechen waren auf ihre Sklaven angewiesen. Wo kommt denn da eine Würde her? Schon gerade, wenn ich durch diesen Flaschenhals durchgehe, dass ich sage, ich bin zunächst mal überhaupt nicht nötig und notwendig, die Welt funktioniert bestens ohne mich, wenn ich mir das klar mache und dann sage, aha, also dann gibt es nur einen Grund, warum ich da bin, ich. Dann ist das gewissermaßen so Schöpfung aus dem Nichts, also aus diesem Nichts an Bedeutung, alles an Bedeutung. Im anderen Fall hätte ich dann den Rang und die Bedeutung, die ich an meiner kleinen Stelle als Funktion hätte. Da wird eine Schraube gebraucht irgendwo im Auto oder im Radio, klar, und die muss da sein, aber das ist es dann auch schon. Aber das ist ein Wert, keine Würde, die davon nochmal abhängig ist, dass das genau das hier hineinkommen muss. Und vor diesem Hintergrund sage ich dann nun, lässt sich auch, behaupte ich jetzt auch philosophisch, noch was über das Leben in Gott selber sagen. Natürlich wissen wir, dass wir nur stammeln können, wenn wir über Gott reden. Andererseits irgendwie reden wir ja über ihn. Und gerade weil keine Worte ausreichen, muss man immer noch welche machen. Weil es kein letztes Wort gibt, gibt es auch kein vorletztes. Und so rechtfertigen die Philosophen, dass sie einfach weiterreden. Natürlich schweigt man zwischendurch tief, okay, nicht? Aber es muss doch immer wieder gesagt werden, eben weil kein Wort das letzte Wort ist. Und einfach zu sagen, ja, ich weiß es nicht, reicht nicht, denn immerhin muss ich ja sagen, er ist der, den ich anbeten soll, den ich verstehen soll, nicht begreifen, aber verstehen. Und deswegen macht dann Hegel das auch so stark und sagt, nein, natürlich will Gott verstanden werden. Und Platon sagt, Gott behält sein Licht nicht für sich, sondern er gönnt es auch den Menschen. So wie man in Athen verpflichtet war, andere ihre Fackel an der eigenen Fackel anzünden zu lassen, wenn man da durch den nächtlichen Schlamm marschierte oder so, nicht? Da sagt man, also Gott, der das nicht für sich behält oder vorenthält, sondern dass man das weitergeben kann, dass man die Wahrheit nie nur für sich bekommt. Und dann ist es schon sinnvoll, etwas zu sagen, man muss etwas sagen. Leibniz hat das so formuliert, er sagt, ich muss Gott vom Teufel unterscheiden können. Gegenüber Leuten, die zu sagen, ich kann hinsichtlich der Frage Gott und das Leid, also dieser berühmten Theodizee-Frage, nichts sagen, sagt er, nichts sagen geht nicht. Denn ich muss ja wenigstens solche Aussagen ausschließen, die anderen formulieren, die sagen, er ist ein kosmischer Sadist, er ist ein Teufel, er ist eben der Gott der Welt, so sagt die Gnosis. Der Gott der Schöpfer ist der böse Gott und wir brauchen einen neuen Gott. Und dann wird das zum Teil ja so angewendet auf den Gott des Alten Testaments, das ist der böse Gott. Und der neue Gott, der Vater Jesu Christi, ist der Erlösergott, der liebe Gott. Und so wird das ja in Häresien schon sehr früh auseinandergenommen. Und wenn die also sowas reden, muss man dagegen reden und dann reicht als Antwort nicht, wir wissen es nicht. Eine bloße negative Theologie reicht da nicht. Ja. Eine Weile kann es ja jetzt ruhig regnen, nicht? Muss nur rechtzeitig wieder aufhören. Also, nicht, dass das wirklich strikt hineingehört, meine ich. Und deswegen, finde ich, erlaube ich mir da was zu sagen, die Schwierigkeit ist, dass tatsächlich die christliche Tradition immer gesagt hat, die Trinität sei ein Mysterium strictissime dictum. Darauf kann man nicht natürlich kommen. Die haben zwar immer dann Bilder gesucht für drei Heiden, da bietet sich ja alles Mögliche an, aber sie haben immer gesagt, das geht nicht. Bis eben auf den einen Text, den ich schon mal wiederholt schon angesprochen habe, wo Thomas sagt, ohne die Trinität kann ich Schöpfung nicht richtig denken. Weil ich nämlich dann ein notwendiges Gegenüber für Gott denken muss, darauf läuft es dann hinaus und nicht mehr die Freiheit der Schöpfung denke. Und deswegen meine ich, kann man jetzt gegen den Thomas argumentieren, dass das Erste Vatikanum gesagt hat, wir können grundsätzlich mit der Vernunft Gott als Schöpfer erkennen. Und wenn jetzt Thomas sagt, ich kann von der Schöpfung nicht richtig denken ohne Trinität, dann nehme ich mir heraus und sage, also kann ich grundsätzlich über Trinität nachdenken. Das ist, finde ich, einfach logisch, das so zu sagen. Es bleibt die Klammer drum, dass dieser dogmatische Satz heißt grundsätzlich, denn tatsächlich hat es niemand geschafft, Gott als Schöpfer zu denken. Noch nicht mal der göttliche Platon. Niemand. Auch die Bibel denkt ja erstmal die Schöpfung aus nichts. Nicht? Das wissen wir wieder im Buch Hiob ist davon der Rede, noch im Buch Genesis. Das kommt erst ganz spät im Weisheitsbuch und im Makkabäerbuch, dass von der Schöpfung aus nichts gedacht wird. Also insofern kann man schon sagen, dass de facto natürlich auch niemand auf die Trinität gekommen ist. Und dass historisch praktisch man auch nicht über solche Spekulationen zur Trinität gekommen ist. Sondern wie man zur Trinität gekommen ist, ist völlig klar im Nachdenken über Jesus Christus. Also mit den theologischen Ausdrücken von der ökonomischen Trinität sind wir zur Immanenten gekommen. Über ökonomisch hatten wir schon gesprochen, heißt wörtlich hausgesetzlich. Das ist das Wort, was die Griechen benutzen für das, wo wir heilsgeschichtlich sagen. Und die Weise, wo den Menschen zuerst mal Trinität begegnet, ist im Sohn, der uns das Vaterunser beibringt, aber es nicht mit uns betet. Und man sagt, mein Vater und euer Vater. Und er spricht nochmal von dem Beistand, der geschickt wird, den er mal seinen Geist nennt und mal den Geist des Vaters nennt. Also gibt es dort zwei außer Gott. Andererseits von der Art, dass man nicht sagen kann, das sind die zwei Geschöpfe oder Supergeschöpfe. Das wird zuerst versucht, das so zu denken. Ich hatte schon zitiert, Irenaeus von Lyon sagt, der Sohn und der Geist, das sind der rechte und der linke Arm vom Vater. Das ist natürlich zu wenig, wie sich dann herausstellt. Das waren so die ersten Versuche, denn das war natürlich völlig klar für einen Juden, biblische Tradition, dass es einen Gott gibt und nicht viele bei den Leuten ringsum. Da ist gar kein, beißt die Maus keinen Faden ab. Und jetzt klar, was ist das jetzt? Und dass sich da erstmal anbietet, der Arius, der sagt, gucken wir mal, wie eben die Weisheit, von der, die davon sich sagt, Gott schuf mich am Anfang aller seiner anderen Werke, aber schuf. Das kann man wirklich sofort nachvollziehen. Aber genau das klärt sich in den Jahrhunderten des Arbeitens daran. Dann sagt man nein, und dann kommt diese Formel raus, die wir alle aus dem großen Credo kennen. Gott aus Gott, Licht aus Licht, wahrer Gott aus wahrem Gott. Die Griechen sagen aus, wir sagen im Lateinischen von. Also dass das da hineingehört. Und das war natürlich dann der Weg, um jetzt über Gott nachzudenken. Man sagt, wenn diese beiden Erscheinungen im Blick zum Vater nicht Geschöpfe sind, dann ist es eine Unterscheidung in Gott selber. Rana hat das dann auf diese umstrittene kurze Formel gebracht, ich finde sie eigentlich völlig in Ordnung. Die ökonomische Trinität ist die immanente Trinität und umgekehrt. Also historisch sind die Menschen darauf gekommen, aus der Begegnung mit Jesus Christus, klar, woher sollten sie das kommen? Dann findet man die Andeutungen im Alten Testament, über den Geist vor allen Dingen, nicht? Und über den Engel Gottes und so. Was Sie dann schon in Paulusbriefen lesen können, wenn er sagt, der Fels war Christus, nicht? Und die Wolkensäule und so. Rein logisch kann ich umgekehrt sagen, also wenn ich über Gott nachdenke und ihn nicht pantheistisch will denken, dass er muss schaffen und er gehört mit in die Welt hinein und die Welt zu ihm, bleibt nur übrig, ihn als Liebe in sich zu denken. Und da denkt man ihn natürlich erstmal, weil wir so Liebe kennen, als zwei. Und das haben Sie bis heute auch in den Trinitätsausführungen immer wieder, lesen Sie das, Vater, Sohn und dann der Geist ist die Liebe zwischen ihnen, er ist der Kuss zwischen ihnen oder die Gabe, wobei ich dann immer erlaube, zurückzufragen, wo bleibt da das Wort aus der Präfation vom Dreifaltigkeitssonntag in Majestate Equalitas, in der Majestät die Gleichheit. Bis hin eben zu unserem Gnadenstuhl, wo dann eben zwei Männer sind, ein Alter, ein Junger und ein Vogel. Und da ist nun überhaupt die Gleichheit hin. Das darf einfach nicht sein. Und hat ja auch Konsequenzen für den Glauben und die Spiritualität und all das, wenn ich das hineinnehme. Also, nochmal, weil wir Zweiheit hier immer haben, denken wir mal erstmal zwei und kein Wunder, dass das dann auch in den Bildern auftaucht, zwei Bilder und auf der anderen Seite werden beliebige Dreiheiten gesucht. Der heilige Patrick hat in ihren, bis heute haben die das im Wappen, das Kleeblatt da, nicht, weil das eine dreiblättrige Klee und ein Paderborner Fenster haben sie diese Hasen oder so. Nicht? Während ganz wichtig ein Satz aus einem der Konzilien ist, der sagt, in Gott ist alles eins außer dem Gegenüber der Person. Das kann man nicht oft genug wiederholen. In Gott ist alles eins, schlechterdings eins, außer dem Gegenüber der Personen. Ein Wille, ein Bewusstsein, ein Was. In Gott gibt es nur ein Was. Aber drei Wer. Die ganzen Dinge, die da eine Rolle spielen, warum soll man nicht in der Liebe und der Meditation in allem was finden? Wie wichtig ist der Dreiklang für Bach? Natürlich. Wenn man so Sachen anschaut, und Unum Verum Bonum und was es alles gibt an Dreiheiten auf allen Stufen, alle werfen ein Licht drauf und die drei Grundfarben und was es alles gibt. Aber nochmal, korrekterweise ist in Gott schlechterdings alles eins, außer Personarum Oppositio. Den Überstellungen der Person. Das reine Wehr. Das ist das eine. Und das zweite ist, dass eben man... Wie bitte? Das reine, was... Gott ist drei Wehr. Drei Wehr. Drei Wehr. Ein Was. Im Unterschied zu Jesus Christus, der ist ein Wehr und zwei Was. Und zwar nicht zwei halbe was. Der ist ja kein Halbgott oder Halbmensch, wie die Griechen denken. Sondern er ist ganz Gott und ganz Mensch, aber ein Wer. Ein jemand, nämlich die zweite Person der Gottheit. Und zwei was. Denn dieser eine Wer ist zugleich Gott und ist zugleich Mensch. Also nicht Halbgott. Kein Mischling oder so. Das verfehlt den Punkt schon, sondern ein Was in drei Wer, ein Wer und zwei Was. Deswegen Sie merken, ich vermeide hier bewusst jetzt solche Fachausdrücke wie Person und Natur oder so etwas, weil dann verdinglicht man die schon an der falschen Ecke gleich wieder und dann ist es schon hin. Natürlich, wenn man das richtig versteht, ist das schon korrekt und so steht es ja auch in den Lehrbüchern drin. Da steht nicht wer oder was, sondern steht Person und Natur oder so. Ne? Aber ich finde, so kann man es unmissverständlich und klar sagen. Gott ist ein Individuum in drei Wehr. Bei uns fehlen Individuum und Person zusammen. Jeder von uns ist eine Person und ein Individuum. Gott ist ein Individuum. Und deswegen ist das so misslich, dass diese berühmte Definition von Boetius eben sagt, Person ist individua substantia rationalis naturae. Da steckt dann so eine Substanz drin und dann denkt man bei Substanz an einen Klotz und schon ist wieder alles hin und dann sind wir nur bei drei Göttern. Ein Individuum. In drei Wehr. Ein Was. Und da kommt es an, ob man auch mit dem Was und Wer richtig umgeht. Also zum Beispiel Max Müller, mein Lehrer, der hat immer gesagt und sich da an Heidegger gehalten, der das auch gesagt hat, wer ist der Mensch? Das ist falsches Deutsch. Was ist der Mensch? Wer kann ich immer nur nach dem Einzelnen fragen? Ich kann fragen, wer bist du? Ich kann fragen, wer bin ich? Ich kann fragen, der oder die da? So wie im Marienlied, wer ist doch diese, die da kommt? Nicht? Also das kann ich machen, aber ich kann nicht sagen, wer ist der Mensch? Denn der Mensch wird hier, der Fachausdruck heißt in der scholastischen Logik Supposition. Die Supposition ist hier eine generische. Wenn ich sage, wer ist der Mensch, dann bin ich bei Menschen im Allgemeinen. Nicht bei jedem Menschen für sich und gar nicht bei einem Einzelnen, sondern bei dem Menschen schlechterdings. Und danach kann ich nicht wer fragen. Ich kann natürlich sagen, der Mensch ist immer ein Wer. Aber dann rutsche ich schon aus der allgemeinen generischen Bestimmung in die Einzelne hinein. Der Mensch, insofern er aus Einzelnen besteht, jeder Einzelne ist ein Wer. Und man kann sagen, der Mensch ist ein Wesen, der sich und andere fragen kann, wer bist du? Okay. Aber ich kann nicht sagen, wer ist der Mensch? Da wird schon also zwischen wer und was nicht sauber genug unterschieden. Und wenn das so Leuten passiert, wie Heidegger und Max Müller, dann kann man sich denken, dass es anderen Leuten auch passiert. Also deswegen betone ich das nochmal hier so deutlich, was ich hier ganz exakt meine mit wer, also diese Beschreibung des Subjekt. Und wer ist eigentlich eben kein Prädikat? Natürlich, ich habe es ja selber so angewendet, ich habe gesagt, jemand ist ein Wer. Nicht? Aber eigentlich ist wer, lässt sich eigentlich nur im Subjekt sagen, wer bist du? Und dann wird er antworten, entweder sagt er ich oder seinen Namen, oder er antwortet, er oder sie antwortet mit lauter Was-Aussagen. Ich bin der Sohn von, die Tochter von, der Kollege von, beruflich dort an der, in der Firma oder so. Da antworte ich mit lauter Was-Aussagen. Aber ich kann nicht eigentlich fragen, wer ist der Mensch und was ist der Mensch? Was ist der Mensch? Jemand, der sich und andere fragt, wer bist du? Da kommt dann das Wer hinein. Und nur wenn man das so scharf festhält, dann passen die von mir verwendeten Ausdrücke. Jesus Christus, ein Wer, zweite Person der Gottheit, in zwei Was. Und Gott, ein Was, Gott, aber in einem dreifachen Wer. Zunächst mal, wie gesagt, in einem zweifachen, weil das ist die Form, wie wir sie kennen. Und das ist jetzt eben diese geniale Sache von diesem Augustinerkoran, dem Richard von St. Victor, aus dem Stift St. Victor, aus dem 12. Jahrhundert in Paris, der eben jetzt hingeht und sagt, ich mache mir mal gedanklich klar, zur Liebe gehören nicht zwei, sondern drei, weil wenn zwei einander lieben, eben die Liebe des einen auf den anderen und des anderen auf den einen geht. Und das wahre Eins der Liebe, sagt Condilectio, ist das nicht. Und da knüpft er an bei der antiken Freundschaftsdefinition, idem velle et nolle, dasselbe wollen und dasselbe nicht wollen, das heißt Freundschaft. Und das schlägt auch beim Aristoteles so deutlich durch, dass zur Liebe immer ein gemeinsames Drittes gehört, ein Fundament. Weil das der Aristoteles nicht sieht, dass es ein gemeinsames Moment gibt, gibt es für Aristoteles keine Freundschaft zwischen Göttern und Menschen eigentlich und keine Freundschaft zwischen Freien und Sklaven, weil dann diese gemeinsame Basis fehlt. Thomas macht dann extra eine Quaestio, wie kann man den Sünder lieben? Wir müssten sagen, wie kann man einen Kinderschänder lieben oder einen Henker von Auschwitz oder so, sagt er, da brauche ich ein gemeinsames Gut und das gemeinsame Gut ist da, nämlich wir sind beide geschaffen, beide von Jesus Christus erlöst und beide berufen zur ewigen Gottesschau. Das sind drei gemeinsame Güter, auf denen kann die Freundschaft begründet werden. Denn Liebe begründet sich immer in einem gemeinsamen Gut, in einem dritten. In derselben Quäste behandelt er, wie können wir unseren Leib lieben, sagt er dasselbe. Geschaffen, erlöst, zur ewigen Seligkeit berufen. Und das ist dann die Basis. Man immer so eine Basis braucht. Und der Richard geht nun hin und denkt das eben durch und sagt, nein, das ist ja keine Einheit der Liebe, sondern erst wenn von den Zweien ein Dritter eines Herzens und vereint gelebt wird. Und die Liebe zwei im Brand der Liebe zum Dritten zusammenschlägt in eins, in Unum Conflatur, dann ist das wirklich erfüllt. Dann nennt er den Dritten den Condilectus, den Mitgeliebten. Und entwickelt das den gemeinsam Geliebten. Und bezieht sich zurück auf Augustinus, der in den Confessionis eben schildert, wie eifersüchtig und egoistisch wir sind, dass wir die Gefährten der Liebe wegdrängen. Augustinus macht das am Anfang der Bücher schon deutlich, so an Zwillingen, die da an der Brust der Amme liegen und jeder guckt giftig auf den anderen, dass der immer ja nicht mehr Milch kriegt oder so. Und hat also diese Verweigerung, dass man den anderen alleine will. Diese Überwindung der Form, und deswegen sagt Richard, einer allein ist die Macht, zwei sind vielleicht das Glück, aber Liebe ist erst mit den Dreien gegeben, weil ich den anderen nicht einfach in mich allein hineingieße, so als einsamer Zecher, sondern den anderen mit jemandem teile. Und mich freue, dass dem anderen, dadurch, dass wir uns zu zweit auf ihn beziehen, ihm mehr gerecht werden können als einer allein. Das war das, was wir hier hatten. Und deswegen holt sich das dann von dort her wieder ein. Und tatsächlich, da wir ja nun also als Christen an die Trinität glauben können, ist es natürlich unglaublich, wenn man dann sieht, da gongt es ja, machen wir auch gleich unsere Pause, dass man sieht, dass es tatsächlich die Dreiheit hingehört. Man müsste nur wirklich denken und eben nicht als Zweiheit. Und dann müssen wir über die Rolle des Dritten dann nach der Pause nochmal weiterreden. Schönen Dank.